Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich freue mich sehr, dass Sie wieder zuhören. Danke an der Stelle auch an Bayer fürs Möglichmachen dieses Podcast-Monats. Ich darf mich heute mit der wissenschaftlichen Leitung des Podcasts unterhalten, mit Professor Dr. Meschai aus der Augenklinik der Dänne. Schönen guten Tag erstmal an der Stelle.
Hallo Frau Licht.
Schön, dass Sie die Zeit finden an diesem sehr, sehr warmen Tag. Es hat irgendwie 30 Grad und es ist schwül, mit uns aufzunehmen. Ich hoffe mal, Sie fühlen sich fit. Sie hatten ja schon einen langen Tag.
Freilich, ich bin eine Frostbeule. 30 Grad, so langsam fühle ich mich ab 30 Grad wohl. Insofern ist es für mich ein wunderbarer Tag.
Okay, gut. Dann hoffe ich mal, ich bin fit genug. Wir starten heute mit einem, man könnte denken, altbekannten Thema, und zwar mit der Therapie des DMÖ. Wir sprechen heute genauer gesagt über die Langzeitergebnisse der Anti-VEGF-Therapie bei DMÖ. Aber bevor man jetzt denkt, meine Güte, hatten wir schon 10-mal, wir sprechen über die Langzeitergebnisse von 8 Milligramm Aflibercept. Und das ist ja eins von den Medikamenten, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, weil wir uns von denen ja auch was erhoffen. Wir erhoffen uns, dass die Behandlungsintervalle länger werden. Und Frau Doh und Kollegen haben jetzt untersucht, ob das, also im Rahmen der Photon-Studie untersucht, ob das auch der Fall ist. Da würde ich aber jetzt aber noch mal ein bisschen zurückrudern, bevor ich in das Thema und in die Studie ganz einsteige. Und Sie, Herr Professor Meschai, fragen, was denn 8 Milligramm jetzt so zu diesen 2 Milligramm verschieden macht. Also abgesehen davon, dass es erstmal sehr viel mehr Milligramm sind.
Ja, 8 Milligramm Aflibercept ist im Prinzip dasselbe Medikament, was wir seit Jahren kennen und auch sicher in unserer Therapie des diabetischen Makulaödems einsetzen, nur in einer höheren Dosierung. Warum braucht man eine höhere Dosierung oder was ist die Idee dahinter? Im Prinzip hätten wir gerne, dass wir längere Behandlungsintervalle haben. Warum? Weil wir wissen, dass die Compliance oder die Therapietreue der Patienten im Wesentlichen davon abhängt, ob die viele Injektionen bekommen oder ob man wenige Injektionen bekommt. Das heißt, wenn man einen guten Plan hat und dem Patienten sagt, okay, es ist eine Behandlung, die man vielleicht einmal im Quartal machen muss oder vielleicht perspektivisch einmal im Halbjahr, dann ist der Patient eher gewollt, sich dem Ganzen zu unterziehen. Das kann man auch sehr gut vorstellen. Wenn man mir jetzt sagen würde, einmal im Monat brauchst du eine Spritze, dann würde ich das eine Weile mitmachen und irgendwann sagen, naja, kann man das nicht anders regeln. Ne? Das ist ja so schön, dass für uns Augenärzte ist, für die Patienten ist es, naja, sag mal, mäßig angenehm und sicherlich etwas, was man gerne vermeiden möchte. Und wenn man eine längere Wirkdauer möchte, ist eine Möglichkeit, dass man eine höhere Dosierung nimmt. Und das kennt man von jedem Medikament. Man kann eine höhere Dosierung nehmen und dann fällt die Kurve, das Medikament wird abgebaut. Aber es dauert länger, bis man sozusagen die minimale Wirkkonzentration erreicht. Und damit kann man hoffentlich eine längere Wirkdauer erreichen. Was ist das Besondere bei 8 Milligramm? Naja, wir wissen, dass wir bei 2 Milligramm 0,05 Milliliter in das Auge injizieren müssen, in den Glaskörper injizieren müssen. Und man kann nicht einfach die vierfache Menge nehmen. Also wenn Sie tatsächlich 0,2 Milliliter in das Auge spritzen wollen, das ist mal gemacht worden, dann kann es zu einer echten inneren Berstung kommen. Sozusagen, dass das Auge wirklich implodiert von innen oder explodiert von innen.
Bei so geringen, also es sind ja immer noch 0,2 Milliliter.
Bei 0,2 Milliliter, das ist auch publiziert, das habe ich Gott sei Dank nicht gemacht, aber es ist publiziert worden, dass man da damit im Prinzip eine, ich nenne das jetzt Berstung, vielleicht ist das nicht der richtige Begriff, aber auf jeden Fall, dass das Auge im Prinzip aufplatzt und die Flüssigkeit rauskommt. Das heißt, wir sind beim Volumen begrenzt. Ich würde sagen, maximal 0,1 Milliliter geht gut und alles, was darüber hinaus ist, ist es schwierig. Man muss dann Paracentesen machen etc. Schwierig. Also man hat jetzt beim Aflibercept 8 Milligramm Folgendes gemacht. Man hat die Formulierung geändert und nicht nur die Formulierung, sondern die molare Dosierung. Und die ist vierfach höher. Und damit hat man geschafft, eben 8 Milligramm Aflibercept nicht in 0,2 Milliliter reinzukriegen, sondern in 0,07 Milliliter. Also es ist ein bisschen mehr als das, was wir beim normalen IVOM kennen, aber es ist noch im Rahmen des sagen wir mal, verträglichen. So ein Volumen kann ein normales Auge gut vertragen, ohne dass es zu Tensiodekompensationen oder sonstigen Verletzungen kommt. Und das ist die Idee, also eine längere Behandlungsdauer. Aber jetzt habe ich lange gesprochen, bevor wir überhaupt ein Wort zu der Studie gesagt haben.
Wir haben da ja selber auch mal ein bisschen zu geforscht. Vielleicht wird es ja eines Tages auch noch publiziert. Und auch in dem Rahmen war mir gar nicht klar, dass es zu einer Berstung kommen kann. Eigentlich ganz gut, dass wir da heute mal drüber sprechen. Also das ist schon wirklich ein Ding.
Ja, also 0,2, das ist die Dosierung, für die so eine Verletzung beschrieben ist in der Literatur.
Ja, verrückt. Also wirklich verrückt. Das Auge ist so klein, kann so viel und es ist doch irgendwie sehr empfindlich. Apropos empfindlich, wir kommen zurück zu den zur Studie. Wie war die aufgebaut? Weil der Aufbau war ja ein bisschen speziell.
Ja, es ist eigentlich eine, wie ich finde, schöne Studie, im Prinzip mit drei Armen, randomisiert, prospektiv. Über 650 Patienten hat man eingeschlossen, also wirklich eine große Anzahl an Patienten.
Schon.
Mit den üblichen Einschlusskriterien, Visuskriterien sind auch im Prinzip das, wie wir es kennen, dass man ein zentrales diabetisches Makuloödem haben musste. Und die hat man randomisiert. Man hat erstmal monatliche Injektionen gegeben, so eine Aufsättigungsphase, das kennen wir. Und anschließend hat man die randomisiert einmal 2 Milligramm Aflibercept alle 8 Wochen oder 8 Milligramm Aflibercept alle 12 Wochen. Oder es gab noch einen dritten Arm, 8 Milligramm Aflibercept alle 16 Wochen. Und dann während der Phase sind die Patienten alle 4 Wochen zu Kontrollen gekommen. Und wenn der Befund es zugelassen hat, so wie wir bei Treat and Extend kennen, also wenn der Befund morphologisch und funktionell gut genug war, hat man den Behandlungsintervall noch verlängert, bis teilweise 20 Wochen, sogar 24 Wochen. Und wenn der Befund es eben nicht zugelassen hat, hat man den Behandlungsintervall verkürzt. Bis auf 8 Wochen. So ist der Aufbau der Studie.
Was heißt, wenn der Befund es zugelassen hat und wenn der Befund es nicht zugelassen hat?
Ach so, wenn der Befund es zugelassen hat. Also im Prinzip bei Treat and Extend geht man es folgendermaßen vor. Der Patient kommt zu Behandlungstag oder zu Kontrolltag. An dem Tag macht man ein OCT. Und wenn der Befund sich verschlechtert hat, also das Ödem 50 Mikrometer oder mehr zugenommen hat und der Visus sich verschlechtert hat, dann geht man davon aus, dass die aktuelle Behandlungsphase zu lang ist, man verkürzt die Behandlungsintervall und wenn der Befund eben trocken ist, also man die zentrale Netzhautdicke, wenn sich die zentrale Netzhautdicke nicht verschlechtert hat gegenüber dem best erreichbaren Befund und der Visus nicht verschlechtert hat, dann verlängert man den Behandlungsintervall so in der Hoffnung, dass man sagt, okay, dieses Auge braucht weniger Injektionen, um den Visus auf Dauer zu erhalten.
Guter Anhaltspunkt. Gerade wenn man irgendwie mit Treat and Extend jetzt vielleicht nicht so firm ist, ist das natürlich sehr wichtig, dass Sie hier danach gearbeitet haben. Vielleicht können wir an der Stelle schon in die Ergebnisse springen.
Ja, die Ergebnisse sind, was die Wirksamkeit angeht, etwas langweilig. Also wenn man, das sind ja 96 Wochenergebnisse. Also schon eine lange Studie. Die Wirksamkeit war ähnlich gut. In allen drei Armen ist der Visus angestiegen und war nach 96 Wochen auch konstant gut geblieben. Das heißt, man kann, egal wie man behandelt, zumindest in dieser Studie hat man einen guten Visus erreichen können. Allerdings hat man in den Armen, wo man mit 8 Milligramm Dosierung gearbeitet hat, weniger Injektionen gehabt und zwar deutlich weniger. Zwischen 8 bis 9 in der 8 Milligramm Dosierung und knapp 14 in der 2 Milligramm Dosierung. Das heißt, man kann jetzt als eine Schlussfolgerung jetzt schon sagen, okay, man kann ein ähnlich gutes Visusergebnis erreichen mit weniger Injektionen, das heißt mit weniger Aufwand für den Patienten. Und ich kann nur sagen, dass das meine Erfahrung ist, ist so, je weniger der Aufwand für die Patienten ist, insbesondere für die Diabetespatienten, die sehr viele andere Arzttermine haben, desto eher sind sie auch bereit, sich auf Dauer dieser Behandlung unterziehen zu lassen. Ne? Wenn der Behandlungslast zu groß wird, wird das abgebrochen, wie wir es auch aus vielen Studien gesehen haben.
Ja, wie hoch war die Abbruchquote hier in der Studie?
Selbst unter den besten Studienbedingungen sind etwa 20% der Patienten hier verloren gegangen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Perfekt designte Phase 3-Studie, wo der Patient im Behandlungszentren oder in Studienzentren besser gesagt gut versorgt wird, wo man den Patienten hinterher telefoniert. Selbst unter diesen Bedingungen hat man 20% verloren. Und das zeigt, dass es wahrscheinlich unter Real-World-Bedingungen sogar höher ist. Der Anzahl der Patienten, die uns verloren gehen, lost to follow-up sind sozusagen. Also das zeigt, wie wichtig das Thema ist.
Ich finde auch interessant, dass Sie da wirklich das bestätigen konnten, dass es insgesamt weniger Spritzen sind. Und das ist ja ein deutlicher Unterschied zwischen denen. Es ist aber auch spannend für mich gewesen, in diese Verläufe von der Netzhautdicke zu schauen. Weil wenn man sich die einzelnen, also man hat das dann schön in Linien dargestellt, wenn Sie in die Studie selber reinschauen wollen, liebe Zuhörer, wir finden das alles in Figur 4. Und da sieht man auch die Fluktuation. Und am stabilsten scheint aber doch die 8 Milligramm 12 Wochen zu sein. Also noch stabiler als die 16 Wochen. Und auch bei den 2 Milligramm gibt es mehr Fluktuation. Wie können Sie sich das erklären?
Ja, im Prinzip sieht man einen Jojo-Effekt, das kennen wir. Mhm. Und dieser Jojo-Effekt macht sich in der Netzhautdicke bemerkbar. Und das kennen wir auch aus der Fix-Dosis-Studien von Aflibercept. Also als man wirklich alle 2 Monate 2 Milligramm gespritzt hat, dass es gegen Ende der Behandlungszeit die Netzhautdicke zugenommen hat. Dann hat man wieder gespritzt und hat die Netzhautdicke wieder abgenommen. Und das, was Sie beschreiben, ist im Prinzip dasselbe. Selbst mit einer 8-Milligramm-Dosierung muss man davon ausgehen, dass wenn man wirklich lange Behandlungsintervalle hat und wenn ich lang sage, meine ich 16 Wochen, 20 Wochen oder gar 24 Wochen, dass der Effekt zwischendurch doch nachlassen könnte, so dass die Netzhautdicke ein bisschen schwankt. Und das, ich bin kein großer Freund davon. Ich denke, dass es für die Netzhaut am besten ist, wenn es diesen Jojo-Effekt nicht gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Visusschwankung, also dass eine Netzhautdickenschwankung möglicherweise auch mit einer subjektiven Sehkraftschwankung für den Patienten einhergeht, was ja auch nicht gerade angenehm ist. Insofern weisen Sie auf einen wichtigen Punkt hin, zumindest aus meiner Sicht, in diesen Studien, in diesem Paper ist es nicht ausführlich diskutiert worden, dass wenn man über lange Behandlungsintervalle spricht, lang meine ich jenseits von 16 und länger, dass es möglicherweise in der Netzhautdicke einen Jojo-Effekt gibt. Es gibt vielleicht auch einen anderen Punkt, den ich erwähnen möchte. Also mir ist es wichtig, dass die Patienten Therapie treu bleiben. Und ich denke, wenn man sagt, einmal im Quartal zur Injektion, das kann sich jeder merken, zumindest im deutschen Gesundheitssystem. Also einmal im Quartal geht man zum Arzt oder die Diabetiker
gehen. Seine Karte neu einlesen.
Genau, um die Medikamente abzuholen. Einmal im Quartal gehe ich zum Augenarzt oder zur Augenärztin, hole ich meine Spritze ab.
Ja.
Und wenn es aber 16 Wochen gibt, ne, dann denken sie, okay, alle 4 Monate dann oder 24 Wochen, dann kann es eher sein, zumindest kann ich es mir vorstellen, dass diese Patienten uns irgendwann verloren gehen, vielleicht vergessen oder zumindest, ich würde sagen, wenn man so ein klares Schema hat und dieses Schema einen Patienten in die Hand geben kann und die Photon-Studie hat eben gezeigt, dass es bei einem Großteil der Patienten möglich ist, dass man 12 Wochen und länger hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Patient der Therapie treu bleibt und auch langfristig von dieser durchaus auch teuren Behandlung etwas hat.
Ja, vielen Dank für diesen Punkt. Jetzt sprechen wir über Diabetiker. Das heißt, wir sprechen auch neben dem Makulaödem, also dem diabetischen Makulaödem, auch immer über die diabetische Retinopathie. Und dazu haben die ja auch Daten erhoben.
Ja, auch ein wichtiger Thema. Wir wissen, dass die Anti-VEGF-Therapie nicht nur das Ödem behandelt und positiv beeinflusst, sondern auch letztendlich die Retinopathiegrad reduziert. Das heißt, es ist nicht nur so, dass das Ödem positiv beeinflusst wird, sondern auch die diabetische Retinopathie in der Peripherie. Weniger Blutungen, weniger Gefäßschlängelungen. Also alle Zeichen der diabetischen Retinopathie, die wir kennen, entwickeln sich positiv unter Anti-VEGF. Und das ist natürlich ein angenehmer Nebeneffekt.
Und das konnten die hier, glaube ich, in der Studie dann auch zeigen, dass das bei denen immer noch der Fall war.
Das war der Fall. Ich schaue gerade in das Paper hinein und ich sehe, dass nach 96 Wochen immerhin ein Drittel, mindestens 2 Stufen Verbesserung in der Schweregrad der diabetischen Retinopathie hatte, wenn ich diese Daten jetzt richtig interpretiere. Also doch ein Teil hat eine erhebliche Besserung. Und ich kann aus meiner klinischen Erfahrung sagen, dass sie allerwenigstens eine Verschlechterung unter der Anti-VEGF haben.
Wenn sie nicht abbrechen und oder pausieren, das ist ja auch ganz gerne mal so ein Ding.
Ja, das ist auch etwas, wo die Patienten sagen oder auch manchmal verhandeln, Herr Doktor, Frau Doktor, können wir nicht ein bisschen Pause einlegen, damit ich mich davon erhole?
Ja, ich will mal Urlaub machen. Ja.
Genau. Oder ich bin zeitlang im Ausland oder sonstige Begründungen, die letztendlich dazu führen, dass der Behandlungseffekt nachlässt. Aber noch einmal, diese Daten zeigen, dass man auch lange Behandlungsintervalle mit einem großen Anteil der Patienten anbieten kann. Mittlerweile gibt es auch die 156 Wochenstudiendaten, die sind auch veröffentlicht und die zeigen, dass man diesen Trend fortsetzen kann, dass man bei über 80% der Patienten mit diabetischem Makuloödem über Behandlungsintervalle von 12 Wochen und länger kommt. Was absolut im Sinne des Patienten ist und auch absolut im Sinne des Behandlungszentrums, weil damit heißt es, ich kann Behandlung gut planen.
Heißt das jetzt, Sie stellen all Ihre diabetischen Makulaödem-Patienten um auf Aflibercept 8 Milligramm?
Ja, es ist eine gute, eine berechtigte Frage.
Wir nehmen genau diesen Snippet, wir nehmen genau Ihr Ja.
ich möchte es folgendermaßen beantworten. Letztendlich geht es um ein Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit. Ne? Und was die Wirtschaftlichkeit angeht, wissen wir natürlich, macht es durchaus Sinn, mit einem günstigen Medikament anzufangen. Ja. Und wenn es aber darum geht, sozusagen in eine längere Zeit diesen Behandlungseffekt aufrechtzuerhalten, macht das aus meiner Sicht schon Sinn, eines der moderneren Medikamente zu nehmen. Und Aflibercept selbst ist ja ein modernes Medikament, aber in der höheren Dosierung auf jeden Fall dazu geeignet, längere Behandlungsintervalle zu ermöglichen. Ich würde nicht alle meine Patienten umstellen, wenn ein Patient mit was auch immer für ein Medikament gut eingestellt ist und damit zufrieden ist und vor allem die Behandlungs- und Kontrolltermine wahrnimmt, dann gibt es keinen Grund, etwas daran zu ändern. Perspektivisch gesehen macht es schon Sinn, ein Behandlungsregime sozusagen anzubieten, von dem man erwarten kann, dass der Patient der Therapie treu bleibt. Und das ist in meinen Augen ganz eindeutig ein Treat-and-Extend-Schema. Und auf jeden Fall, wenn man lange Behandlungsintervalle hat, dann hat man sehr gute Chancen, dass die Patienten da dranbleiben. Und aus meiner Sicht, der letzte Punkt, ich wiederhole das gerne, auch für das Behandlungszentrum ist es ganz gut, weil das sehr gut planbar ist.
Vielen Dank für das sind ja sehr gute Schlussworte. Vielen Dank für diese Durchführung durch das Paper. Und auch, es findet ja gerade schon so ein bisschen so ein Wechsel statt von den Paradigmen. Und da ist das natürlich auch nochmal wichtig zu besprechen. Ich hoffe mal, Sie, liebe Zuhörer, konnten da auch was draus mitnehmen. Ich auf jeden Fall schon einiges. Vielen Dank Ihnen, Herr Professor Meschai.
Gern geschehen.
Nächste Woche unterhalten wir uns nochmal. Da geht's dann, wir werden thematisch ein bisschen springen in diesem Podcast-Monat. Danke, dass Sie das mit uns mitmachen. Und zwar geht's da um eine eventuell neue Therapie der makulären Teleangiektasie Typ 2 und die Frage, ob Hoffnung in Sichtweite ist. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich freue mich, wenn auch Sie wieder einschalten, liebe Zuhörer, und danke Ihnen schon mal, dass Sie heute dabei waren. Danke auch nochmal an Bayer fürs Möglichmachen und dann bleibt mir nichts weiteres, als Ihnen eine gute Woche zu wünschen und bis zu unserem nächsten Podcast eine gute Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.